Meine lieben Freunde, es gibt keine Rückkopplung. Es ist cool, dann etwas näher bei euch. Ich bin der Fossi, ich arbeite als Dozent beim Marburger Bibelseminar. Ich unterrichte Kirchengeschichte und geistliches Leben und Exegese und Predigtlehre. Und das Besondere am Bibelseminar ist, dass man zwei Ausbildungen gleichzeitig macht. Wenn man bei uns war, ist man staatlich anerkannter Erzieher und kirchlich anerkannter Jugendreferent und das auch in weiblicher Form. Und man kann nebenher noch den Bachelor in Sozialarbeit machen. Das ist wirklich ganz cool. Ich war sehr intensiv im Christustreff, 1991 bis 2000. Und jetzt nicht mehr ganz so intensiv, weil ich sehr viel unterwegs bin, aber ich leite auch einen Christustreff-Hauskreis. Das ist auch cool. Und ich freue mich, mal wieder so in den alten Gefilden zu sein und hier zu predigen. Zu meiner Zeit war das noch so, dass wenn ein Mann predigt, eine Frau moderiert und wenn eine Frau predigt, dass ein Mann moderiert. Das war ein schönes Symbol. Vielleicht könnt ihr das mal wieder bedenken, liebes Mitarbeiterteam. Also nicht, weil ich reaktionär bin oder zurückgewandt, sondern ich fand das immer ein schönes Sinnbild, so für die, dass in der neuen Welt Gottes diese alten Geschlechterrollen irgendwie nicht mehr, dass wir an die neue Schöpfung glauben. So. Ja, also das Thema, ach Quatsch, ich muss einen Witz erzählen. Gerade bei diesem Thema Herrschaften müssen wir natürlich erzählen, damit ihr entspannt seid. Sonst kann man ja nicht fröhlich alle nachdenken, nicht wahr? Ich hoffe, dass ihr den noch nicht kennt. Also, da ist ein Einbrecher. Der Einbrecher bricht ein. Man könnte ihn auch Bergsteiger nennen, aber das würde Verwirrung stiften. Also, da ist ein Einbrecher, der bricht in ein Haus ein. Nachts ist es dunkel und er hat eine Taschenlampe ein und geht so durch ein Zimmer. Als er plötzlich eine Stimme hört und die Stimme sagt so, Gott, und dem Einbrecher ein bisschen mulmig und dann geht er in das Nachbarzimmer und räumt da so ein bisschen rum und macht die Vorhänge beiseite, aber dann hört er wieder diese Stimme und die Stimme sagt so, Gott sieht alles. Und dann ist der, geht er so in so eine Ecke, wo die Stimme herzukommen scheint, nimmt er so ein Tuch weg und da ist da so ein Papageienkäfig mit einem Papagei drin. Und der Papagei sagt so, Gott sieht alles. Dem Einbrecher wird ein bisschen leichter ums Herz und er sagt so, wer bist denn du? Und dann sagt der Papagei, oh, ich bin der Karl-Heinz. Und dann sagt der Einbrecher, hey, wer nennt denn seinen Papagei Karl-Heinz? Und dann sagt der Papagei, dieselben Leute, die ihren tollwütigen Kampfhund Gott nennen. So, meine lieben Freunde, also das Thema heute ist Hölle. Man kann natürlich nicht über Hölle nachdenken, wenn man nicht gleichzeitig auch über den Himmel nachdenkt. Genauso wie er über den Himmel spricht, muss auch über das Gegenteil nachdenken. Deswegen werde ich auch beides mit euch anschauen. Das wird ein bisschen theologisch. Es gibt ja drei Arten von Predigten. Es gibt evangelistische Predigten, es gibt seelsorgerlich handlungsorientierte Predigten und es gibt theologische Lehrpredigten oder exegetische Predigten. Bei den evangelistischen Predigten, da geht es darum, dass wir den Leuten erklären, warum das cool ist, Jesus nachzufolgen. Man macht so Basics und erklärt einfach und lädt ein zum Glauben. Bei den seelsorgerlich handlungsorientierten Predigten, da geht es um Nachfolge, um Jüngerschaft, um innere Heilung, um Umgestaltung des Charakters und um lebenspraktische und handlungsspezifische Sachen. Das ist cool. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Predigt, die nenne ich jetzt mal Lehrpredigt oder exegetische Predigten. Die sind nicht so in erster Linie erbaulich, die sollen auch nicht zum Glauben einladen, aber es ist auch wichtig, dass wir als Christinnen und Christen uns rückversichern über das, was die Bibel sagt oder über unseren Glauben, dogmatische Fragen, auch exegetische Dinge, wie können wir Bibelstellen vergleichen und was glauben die einen Christen oder die anderen. Und diese Predigt, die ich heute halte und worüber ich mit euch nachdenken will, das ist eine exegetische Predigt. Es wird also nicht erbaulich, sondern eher kognitiv und zum Mitdenken. Wenn ihr einen ultra anstrengenden Tag heute hattet und überhaupt nicht dazu in der Lage seid, ist das gar nicht so schlimm, denn die Liebe Gottes hängt nicht daran, dass ihr jetzt bei dieser Predigt zuhört. Dann macht ihr einfach ein heiliges Nickerchen und dann ist es genauso heilig und gesund, als wenn ihr jetzt mit mir zusammen nachdenkt. Also ihr seid frei. Ich lade euch ein, wenn ihr Bock habt auf das Thema, dann denkt mit mir nach. Und ansonsten macht ihr einfach, was gerade gut für euer Herz ist. Also, Predigt zu Hölle und Himmel. Das ist cool. Ich fange mal mit der Hölle an. Mit Hölle, das kommt aus dem althochdeutschen Hehl, das heißt verbergen, verstecken. Daher kommt das deutsche Wort Hehler zum Beispiel. Übersetzt Luther das hebräische Wort Sheol. Mit dem Wort Hölle übersetzt Luther allerdings auch das griechische Wort Hades und das griechische Wort Gehenna. Damit sind aber in der Bibel ganz unterschiedliche Dinge gemeint und deswegen hat das etwas zu Verwirrung geführt. weil mit dem gleichen deutschen Wort unterschiedliche Orte übersetzt werden. Deswegen ist es gut, wenn wir hin und wieder mal so unsere Sprachkenntnisse erweitern oder Griechisch oder Hebräisch lernen oder so. Die beiden Orte, die da benannt werden, ist auf der einen Seite das Totenreich, also der Scheol oder der Hades, so eine Art Zwischenlager. Und auf der anderen Seite ein ewiger Strafort. Das ist die Gehenna im Neuen Testament. Fangen wir mal mit dem Alten Testament an, mit dem Scheol und dem Hades an. Das ist nicht ein endgültiger Strafort, sondern so eine Art Totenreich oder die Unterwelt. Im Alten Testament und auch im Neuen wird sich darunter so etwas unterhalb der Erdoberfläche vorgestellt. Hinabfahren, hinabsteigen, hinabgestiegen sind so Wörter, die uns da begegnen. Die Vorstellung im Alten Testament ist noch etwas offener, einfach deshalb, weil im Alten Testament noch nicht der Glaube an das ewige Leben durchgehend offenbart ist. In der Bibel haben wir einige Dinge, wo Gott sich nach und nach deutlich zeigt. Also zum Beispiel sein eigener Name, der begegnet uns erst in 2. Mose 3 und nicht in 1. Mose 1. Also Gott hat das anscheinend cool gefunden, dass man in der Bibel nach und nach immer mehr über ihn erfährt. Deswegen soll uns das nicht beunruhigen. Im Alten Testament gibt es noch nicht diese Vorstellung vom ewigen Leben. Und deswegen haben wir im Alten Testament übrigens auch noch keine Vorstellung von einem ewigen Strafort oder von einem ewigen Glücksort. Das offenbart uns erst Jesus und wird übrigens auch dafür von vielen Juden seiner Zeit verpönt. Von den Sadduzäern zum Beispiel, die das nicht geglaubt haben, dass es ein ewiges Leben gibt. Nun, was ist diese Scheol? Das ist ein Ort des Dunkels, des Halblebens, des Dahindämmerns, wo die Frommen und Gottlosen liegen, wo noch irgendwas nicht endgültig ist, wo nicht etwas noch nicht geklärt ist und auch das Alte Testament klärt das nicht ganz, was das eigentlich für ein Ort ist. Die Vorstellung von einer ewigen Stätte der Qual gibt es jedenfalls im Alten Testament noch nicht, ganz einfach, weil die Vorstellung vom ewigen Leben noch nicht offenbart worden ist. Anders im Neuen Testament. Die Gehenna wird im Neuen Testament benutzt als Symbol für den ewigen Ort, wo Gott nicht ist. Ein ewiger Ort, wo Qual ist und Leiden und Feuer. Das kommt vermutlich vom Hinnom-Tal, ein Tal neben Jerusalem, in dem wahrscheinlich die Leichen von Verbrechern und Leprakranken verbrannt worden sind. Also ein drastischer Ort, ein drastisches Bild für diesen ewigen Strafort. Der ewige Strafort für die Verdammten, das ewige Feuer, der feurige Pfuhl. Uns kommen aber auch Bilder über den Weg, wo von Dunkelheit die Rede ist oder von Kälte und Zähnenklappern. Also da sehen wir schon, die biblischen Bilder sind Bilder und nicht tatsächliche Beschreibungen. Aber ich komme da nochmal später darauf zurück. Die Hölle jedenfalls ist nicht das Reich des Satans. Und der Satan ist auch nicht der Herr der Hölle. Sondern die Hölle ist der Ort, wo der Satan auch hineingeworfen wird am Ende der Zeiten. Also der Satan ist das Opfer der Hölle und nicht der Herrscher der Hölle. Genau gesagt ist die Hölle jetzt gerade unbewohnt, weil der Satan ja noch gar nicht zu Ende gebunden ist, sondern erst am Ende der Zeiten dort hineingeworfen wird. Ach, da ist ja auch schon das Bild. Cool. Danke für die Person, die meine PowerPoint verschönert hat. Das ist cool. Also jetzt sehen wir nochmal Scheol und Hades als die Wörter für das Totenreich und die Gehenna im Neuen Testament für den Ort der ewigen Bestrafung. Jetzt gucken wir uns das etwas Nettere an, liebe Freunde, nämlich das Paradies oder den Himmel. Auch da ist wieder eine kleine, aber wichtige Unterscheidung notwendig und es ist gut, wenn wir da auch unsere Sprachkenntnisse aufbessern oder vertiefen oder damit anfangen. Das Paradies ist nicht der Garten Eden. Es heißt eigentlich auch gar nicht der Garten Eden, sondern es heißt eigentlich der Garten in Eden. Also Eden ist nicht der Name des Gartens, sondern der Name des Landstrichs, wo drin der Garten gelegen hat. Man müsste also eigentlich sagen, der Garten in Eden. Das Paradies, das Wort Paradies kommt aus dem Altpersischen, wo es Park oder Garten bezeichnet. Und die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes für die griechischsprachigen Juden, die hat diesen Gottesgarten am Anfang der Bibel mit Paradeisos übersetzt. Und deswegen haben wir Christen das auch übernommen. Also Adam und Eva im Paradies. Könnt ihr wahrscheinlich 1000 Witze, die so anfangen, oder? Adam und Eva im Paradies. Ist eigentlich dogmatisch nicht richtig. Man müsste eigentlich sagen, Adam und Eva im Gottesgarten. Oder Adam und Eva im Garten in Eden. Dieser Garten in Eden, das war der Gottesgarten. Der kommt auch so nicht wieder. Das geografische Eden ist ja nicht mehr verortbar. Und ist verloren. Die Hoffnung des Alten Testamentes ist, dass die Welt erneuert wird und dass sie einem Gottesgarten gleichkommt. Dass dieser Gottesgarten, der am Anfang war, wiederkommt. Das ist so die Sehnsucht der Menschen im Alten Testament, in Jesaja 65 zum Beispiel. Also, dass dieser Gottesgarten wiederhergestellt wird. Allerdings noch ohne die Wiederherstellung der Toten. Denn die Vorstellung des ewigen Lebens ist ja noch nicht da. Aber dennoch, die Welt ist ein Garten, das Leid ist besiegt, das Böse ist besiegt und Gott wohnt bei den Menschen. Im Neuen Testament ist es letztlich die gleiche Vorstellung, also eine wiederhergestellte Welt, eine wiederhergestellte Ordnung. Gott wohnt bei seinen Menschen, der Tod ist besiegt, das Leid ist besiegt, aber hinzu kommen auch die Auferstandenen, also die, die vorher schon gestorben sind. Da unterscheidet sich der Gottesgarten vom Paradies. Es ist das Reich des Messias, es ist der Zion in Herrlichkeit, es ist eine wiederhergestellte oder eine neue Erde. Die Schöpfung als Abbild Gottes, die Schöpfung, wie sie eigentlich mal sein sollte. Im Neuen Testament bezeichnet das Paradies die Gemeinschaft mit Gott am Ende der Zeiten, das himmlische Jerusalem, eine Umgestaltung, eine völlige Erneuerung, eine neue Erde, die ein Paradies sein wird. Und die Auferstandenen werden dort mit dabei sein. Für mich ist es wichtig, wenn ich in die Bibel hineinschaue, gewinne ich den Eindruck, dass wir gar nicht in den Himmel kommen, sondern der Himmel zu uns kommt. Wenn man Offenbarung 21 genau liest, da steht, dass das himmlische Jerusalem, das wird dann so etwas beschrieben, das himmlische Jerusalem kommt hinab auf die Erde und Gott wohnt bei seinen Menschen. Ich finde das eine total coole neue Redeweise. Wir kommen gar nicht in den Himmel, sondern der Himmel kommt zu uns. Das ist das, wo die Heilsgeschichte hinführt, dass die Schöpfung doch noch das wird, was sie eigentlich mal sein sollte, nämlich ein Abbild des Himmels, ein Abbild des Wesens Gottes, wo Gott bei den Menschen ist, wo Gemeinschaft ist und wo alles cool ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, seid ihr noch da? Ja, alles gut noch. Okay, also es wird auch nicht einfacher, aber ich hatte ja schon gesagt, es ist eine Lehrpredigt heute, eine exegetische Predigt. Also, jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, wie ist denn das nun mit diesem Interim, also die Zwischenzeit? Was ist jetzt nur eigentlich, wenn jemand im Jahre 1200 stirbt oder im Jahre 2018 oder im Jahre 3000 sollte der Herr nicht vorher wiedergekommen sein? Wo sind die denn dann? Also bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich dann die Welt zu Ende geht oder der Himmel da ist oder der Himmel zu uns kommt oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, bis die große Party beginnt. Also was ist mit dieser Interimszeit, dieser Zwischenzeit? Das Neue Testament hat im Prinzip zwei Antworten darauf, die man aber, glaube ich, zusammenführen kann. Die erste Antwort ist, dass es eigentlich gar keine Zwischenzeit gibt. Das sagt Jesus zum Beispiel in Lukas 23. Das sagt Jesus zu diesem Typ, der neben ihm am Kreuz hängt. Er sagt nämlich, du glaubst, dass ich der Messias bin. Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir große Party machen. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also da steckt ja anscheinend die Aussage drin, dass es gar keine Zwischenzeit gibt. Also dass der Typ noch heute zusammen mit Jesus Party macht. Auf der anderen Seite haben wir aber Stellen, wie zum Beispiel 1. Petrus 3, Vers 19. Da steht, dass Jesus hinabgestiegen ist in dieses Totenreich und dort den Toten das Evangelium verkündet hat. Also da scheint es so eine Art Zwischenwelt oder so zu geben. Wie können wir das zusammenführen? Fangen wir mal mit Lukas 23 an, das ist etwas einfacher. Ich glaube, wir können uns das ein bisschen verdeutlichen, indem wir uns klar machen, wir sind zeitliche Wesen und denken deshalb zeitlich. Aber die Zeit ist ein Geschöpf. Sie wird aufhören zu existieren. Es gab eine Zeit, wo es noch keine Zeit gab, und es wird eine Zeit geben, wo es keine Zeit mehr geben wird. Nämlich Gottes Welt. Ihr müsst euch vorstellen, die Zeit ist wie so ein Lineal. Also vorne, ganz am Anfang, gibt es überhaupt gar keinen Zeitfluss. Und ganz am Ende gibt es auch keinen Zeitfluss. Und dann ist es auch egal, von welcher Stelle des Lineals Gott mich wegnimmt. Ich werde alle, egal wo ich auf dem Zeitstrahl war, ich werde immer gleichzeitig bei der Party sein. Oder zumindest am Ende der Zeiten. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen spricht die Bibel auch nicht davon, dass wir in Ewigkeit sind oder in Ewigkeit sein werden. Weil diese Ausdrucksweise würde bedeuten, dass der Zeitstrahl einfach in uns Endliche weitergeführt würde. Aber es würde noch ein Vergehen von Zeit sein oder ein Zeitgefühl. Die Bibel spricht also nicht davon, dass wir in Ewigkeit sein werden, sondern die Bibel spricht von Ewigkeit zu Ewigkeit und will damit ausdrücken, es ist nicht eine Verlängerung der Zeit, sondern es ist ein Aufhören von Zeit. Ein Aufhören von Zeitgefühl, ein Aufhören von Zeitfluss. Und das ist dann richtig coole Party, weil es einfach nicht mehr dieses Morgen und Gestern gibt, sondern einfach nur Party machen. Ist geil, oder? Also ich freue mich da drauf. Ja, und also ich glaube, man kann sich ja vielleicht am besten so vorstellen, dass die Zeit wie so eine Art Lineal ist. Und es ist egal, von welcher Stelle ich genommen werde, wenn ich sterbe. Alle Menschen, egal ob im Jahre 1200, im Jahre 2018 oder im Jahre 3000, alle Menschen werden gleich sofort am Ende sein. Was machen wir dann? Also am Ende sein. Dann, wenn die Party kommt oder eben die Nicht-Party. Was machen wir dann mit dieser Stelle in 1. Petrus 3? Oder mit dieser Vorstellung, die uns auch im Neuen Testament begegnet, von dem Totenreich, von diesem Zwischenlager? Jesus hat nun offensichtlich im Totenreich das Evangelium verkündigt. Ich persönlich glaube, dass es nicht ein Totenreich in diesem Sinne gibt. Also ich glaube nicht, dass unter uns irgendwo ein Höhlengewölbe ist, wo die Toten liegen, bis das Ende der Welt kommt. In der Bibel haben wir nun auch mal, symbolische Bilder für Dinge, die wir sonst nicht verstehen könnten. Ich glaube, viel wichtiger ist die Frage, was soll das ausdrücken? Was bedeutet das denn, dass Jesus im Totenreich das Evangelium verkündigt, wenn wir nicht daran glauben, dass unter uns ein Höhlengewölbe ist, wo die Toten liegen? Was soll denn das bedeuten? Ich glaube, das soll bedeuten, dass Jesus, bevor das Ende der Zeit kommt, den Toten nochmal sich offenbart, sich zeigt, sie nochmal vor die Entscheidung stellt. Die Frage ist jetzt, welchen davon? Also welchen Menschen hat denn Jesus nochmal das Evangelium gepredigt? Welchen Menschen hat er sich denn nochmal vorgestellt und nochmal eine Einladung ausgesprochen? Ich sehe drei Möglichkeiten. Alle Menschen oder nur die, die vor dem Neuen Testament gelebt haben oder nur die, die gelebt haben, aber ohne jemals das Evangelium verkündigt bekommen zu haben. Ich sehe diese drei Möglichkeiten. Und die Frage bringt uns jetzt auch zum nächsten Punkt und damit zum zentralen Punkt der Predigt. Wer kommt jetzt nun eigentlich in den Himmel und wer kommt nun eigentlich in die Hölle? Sind das auch nur symbolische Bilder oder sind das tatsächliche Orte oder tatsächliche Daseinsweisen? Wie komme ich da hinein? Wer kommt da hinein? Wer tut mich da hinein? Also wer ist dabei? Ich fange mal mit der Party an. Es gibt im Prinzip vier Alternativen, vier Denkmöglichkeiten, wer jetzt nun eigentlich auf der Party ist, also im Himmel ist. Die erste Möglichkeit ist alle. Die Theologen nennen das Apokatastasis Panton, das heißt die Wiederherstellung aller. Der Gedankengang dahinter ist, dass die Liebe Gottes so allgewaltig ist, so umfassend, dass kein Mensch sich ihr entziehen kann, sich gegen sie stellen kann, sondern diese Liebe Gottes ist überwältigend und nimmt dich einfach mit wie eine Welle, wie ein Sog, wie ein himmlischer Staubsauger. Die Existenz einer Hölle widerspricht der Liebe Gottes, so die Argumentation. Also alle sind dabei, alle sind im Himmel. Die zweite Möglichkeit heißt keiner, weil es gar keinen Himmel und keine Hölle gibt. Jürgen Fliege hat das mal gesagt. Es war so ein Fernsehpastor. Der hat mal gesagt, vieles in der Bibel ist rein symbolisch und kein Mensch mit Gehirn kann noch an einen Himmel und eine Hölle glauben. Also ewiges Leben gibt es gar nicht. Das ist nur so eine symbolische Redeweise dafür, dass wir uns alle gern haben und noch an uns denken, wenn wir schon tot sind. Insofern ist es eine Denkmöglichkeit. Überhaupt niemand kommt in den Himmel, weil es ihn gar nicht gibt. Ihr merkt schon an meiner Stimmlage, dass ich das nicht glaube. Die dritte Möglichkeit heißt einige. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, nur wenige werden es schaffen. Ja, diese Möglichkeit gibt es. Die vierte Möglichkeit heißt viele. Weil unter Umständen Gott Bock hat, dass viele Leute mit ihm Party machen. Es sind ja schließlich seine geliebten Geschöpfe. Oder unter Umständen deshalb, weil Jesus allen Menschen nochmal nachgeht. Können wir das denken? Ich persönlich glaube, dass Gott niemanden in die Hölle schicken will und es auch nicht tut. Ich glaube aber, dass die Menschen einfach den Weg weitergeben, gehen, den sie eingeschlagen haben. Ich glaube, dass Gott, der ein Vater ist, uns nicht zwingen wird. Ich glaube, dass Gott nicht in die Hölle schickt, sondern dass die Menschen einfach den Weg weitergehen, den sie gehen wollen. Und wenn er nicht zu Gott hinführt, dann wird Gott niemanden zwingen. Ich persönlich glaube, das Wort Liebe hat überhaupt nur eine Bedeutung, wenn man sich ihr doch entziehen kann. Sonst hat das Wort Liebe doch gar keinen Sinn. Wenn es nicht auch ein Nein gibt, dann ist es nicht Liebe, sondern irgendetwas anderes, Komisches. Ich glaube, dass Gott traurig darüber ist, über jeden Menschen, der oder die den Weg nicht zu ihm geht. Aber ich glaube daran, dass Gott niemanden zwingt und dass er sozusagen Respekt hat vor unserer Entscheidungsfreiheit, was für mich ein Kernpunkt meines ganzen Menschseins ist und des ganzen Witzes, dass es eine Schöpfung gibt. Ich glaube, dass die Stelle aus Petrus bedeutet, dass Jesus nach unserem Tod die Menschen nochmal fragt, unter uns gesagt, ich meine, wir sind hier unter uns. Es ist immer ein bisschen schwierig, eine dogmatische Lehre aus einem Bibelvers abzuleiten, den es nur einmal gibt. Deswegen das, was ich jetzt sage, ist mit Vorsicht zu bedenken und ihr müsst einfach selbst nochmal drüber nachdenken. Denn diese Aussage gibt es nur einmal. Also müssen wir mal gucken. Ich persönlich glaube, dass diese Stelle, 1. Petrus 3, Vers 19, bedeutet, dass Jesus uns Menschen nachgeht, weil er uns lieb hat. Und dass er den Menschen nochmal eine Chance gibt. Und ich persönlich glaube, dass einige Menschen dann erkennen werden, dass wir recht hatten. Dass die Leute, die sie vielleicht für komische Kauze angesehen haben und für komische Bekloppte, dass die doch recht hatten. Und vielleicht werden sich einige von denen dann noch zu Jesus wenden. Wäre das schlimm? Ich glaube, einige werden zum allerersten Mal überhaupt eine wirklich freie Entscheidung treffen können. Ohne Gehirnwäsche, ohne eine Höllengemeinde oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Geistig behinderte Menschen zum Beispiel. Oder abgetriebene Kinder. Oder Leute, die noch nie irgendwas vom Evangelium gehört haben. Oder von einem Evangelium, was so verfärbt und so verunstaltet war, dass es gar kein Evangelium war. Oder Frauen, die von ihrem eigenen Dad missbraucht wurden, jahrelang, der Prediger war. Oder im Gemeindevorstand. Solche Geschichten habe ich nicht nur einmal gehört, sondern viel zu oft. Wer will denn denen vorwerfen, wenn sie im Leben nicht Christen werden? Aber ich glaube, dass Jesus darüber traurig ist und dass er diesen Leuten nachgeht und nicht insgeheim die Hände sich reibt, wenn er sagt, wenig Party, bleiben mehr Würstchen für mich. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kann ich als Voss dann trotzdem an einen doppelten Ausgang der Geschichte glauben? Für mich sagt die Bibel recht eindeutig, ob mir das gefällt oder nicht, dass es einen zweifachen Ausgang gibt. Also dass es da Leute gibt, die bei Gott auf der Party sind, dass es aber Leute gibt, die da nicht sind. Wie kann ich denn das in eins bringen? Ich persönlich glaube, dass es auch Leute geben wird, die sind so zerfressen von ihrem Hass, von ihrem Egoismus, von ihrer Sünde und von ihrer Schuld, dass sie sich dennoch nicht mehr zu Jesus hinwenden werden oder können. Ich persönlich glaube, dass Schuld und Sünde eine Wirkkraft in unserem Leben entfalten. Dass es nicht egal ist, wie wir handeln, sondern dass es eine Bedeutung hat und auch eine Nachwirkung. Und ich persönlich glaube einfach daran, dass es Leute geben wird, die haben ihr Herz so zugekleistert mit schwarzer Farbe aus Sünde und Schuld, Ungerechtigkeit und Hass, dass sie es nicht mehr können. Und vielleicht ist es das, was die Bibel in Verstockung meint. Keine Ahnung. Was sind deine Empfindungen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass ganz viele Leute in den Himmel kommen werden? Wenn du dann sagst, ja, wie jetzt? Und dafür reiße ich mir den Arsch auf? Dann denk nochmal darüber nach, über deine Motivation, Jesus nachzufolgen. Ist es wirklich einfach nur die Angst, in die Hölle zu kommen? In 1. Johannes 4 steht, wer Angst hat und vor Strafe zittert, bei dem hat die Liebe Gottes ihr Ziel noch nicht erreicht. Angst sollte nicht der Beweggrund sein, Jesus nachzugehen oder an Gott zu glauben oder die guten Dinge zu tun, die wir tun. Wir sollten das Gute tun, weil es gut ist. Einfach nur deshalb. Weil es gesund ist, für uns und für die anderen Menschen, Jesus ähnlicher zu werden. Und wer immer sagt, was, und dafür reiße ich mir den Arsch auf, da würde ich dann nochmal darüber nachdenken, was das Lebensgefühl für dich als Christ ist. Also ist deine Nachfolge von Jesus wirklich dir den Arsch aufreißen? Das wäre sehr traurig. Was sind deine Empfindungen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass nicht alle Menschen in den Himmel kommen? Vielleicht müssen wir nochmal über Gerechtigkeit reden. Oder über die Wirkkraft von Schuld und Sünde. Oder von Entscheidungsfreiheit. Und dass es nicht egal ist, was hier auf der Welt passiert, was Menschen anderen Menschen antun. Wie sieht jetzt der Himmel aus? Mein vierter Punkt. Ich habe gar nicht mitgezählt. Vergiss es. Ich rede einfach weiter. Und ihr denkt einfach mit mir nach. So. Also, wie sieht jetzt der Himmel aus? Oder wie sieht die Hölle aus? Das Wort Himmel ist im Alten Testament ein Pluraletantum. Das sind Wörter, die nur im Plural vorkommen. Und meines Erachtens soll das bedeuten, dass es eben nicht etwas ist, was wir Menschen leicht verstehen können. Man müsste eigentlich immer übersetzen, die Himmel. Und in manchen Übersetzungen wird das auch so gehandhabt, was gut ist. Der Himmel oder die Himmel, das ist nicht Teil unserer Zeitleiste, sondern es ist irgendwas, was über unser Verstand hinausgeht. Im Neuen Testament ist es das Paradies, wo Gott bei den Menschen wohnt. Aber auch das ist letzten Endes unvorstellbar. Das Neue Testament benutzt verschiedene Bilder, ganz verschiedene. Und das sollte uns darauf aufmerksam machen, dass keins von diesen Bildern alleine genommen die Realität beschreibt. Wir haben zum Beispiel die Festtafel, Jesaja 25 oder Matthäus 22. Wir haben die himmlische goldene Stadt in Offenbarung 21. Wir haben den Gottesgarten in Jesaja 65. Wir haben den Thronsaal in Offenbarung 4. Das sind alles gewaltige, auch schöne Bilder, mitreißend, die mich einfach flashen. Aber es sind Bilder. Sie wollen mir irgendwas sagen. Die Bibel schildert einen Ort, einen Zustand der Gottesgemeinschaft, der Fröhlichkeit, der Herrlichkeit, der Zugehörigkeit. Aber all diese Dinge können wir nicht ohne weiteres begreifen oder abbilden. In der Bibel wird eine neue Welt gemalt mit den Farben der alten Welt, mit unserer Welt. C.S. Lewis, ein Freund von dem Herr der Ringe Tolkien, der hat mal gesagt, wenn das reichere System überhaupt im ärmeren wiedergegeben werden soll, so kann das nur geschehen, indem jedem Element des ärmeren Systems mehr als eine Bedeutung gegeben wird. Wir verstehen eine Fotografie oder ein Gemälde nur deshalb, weil wir die Wirklichkeit kennen. Wir verstehen, dass diese Zweidimensionalität eigentlich eine Dreidimensionalität abbilden soll, weil wir Menschen der drei Dimensionen sind. Aber was machen wir jetzt, wenn wir in unserer dreidimensionalen Welt etwas beschrieben werden bekommen, was eigentlich viel mehr Dimensionen hat, wie der Himmel, wie die Welt Gottes? Die Wirklichkeit der Gotteswelt ist uns nicht ohne weiteres bekannt, sondern stückweise. Aber immerhin stückweise. Wir können also uns freuen und hoffen und davon erzählen. Die Bilder der Bibel sind Fingerzeige. Wenn man einem Hund mit dem Finger ein Stück Fleisch zeigen will, beschnüffelt er den Finger, weil er ein Hund ist. Und wir als Christen sollten verstehen, dass die Bilder der Bibel zu Himmel und Hölle Bilder sind. Es sind Fingerzeige und deswegen sollten wir nicht den Finger beschnüffeln, sondern dahin schauen, wo der Finger hinzeigt und uns freuen und hoffen und davon erzählen. Ich lese euch zum Schluss meiner Gedanken noch ein Zitat vor von dem eben erwähnten C.S. Lewis, was ich ein cooles Schlusszitat finde und noch sowas ist, womit wir auch hinausgehen könnten, was für unser praktisches Leben auch eine Bedeutung haben kann. Der C.S. Lewis schreibt an einer Stelle: Nationen, Kulturen, Künste, Zivilisationen, die ganze Welt, das ganze Universum, all das ist sterblich und vergänglich. Ihr Leben ist gegenüber dem Unsrigen wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, leben und feiern. Unser Mitmensch ist neben Gott selbst das Heiligste, was sich jemals uns in den Weg stellt. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt.
So, ja, jetzt ist die Zeit für eure Fragen. Okay, Frage 1. Muss ich vor der Hölle Angst haben?
Ich würde sagen, wir sollten keine Angst vor der Hölle haben, weil das nicht der Beweggrund unserer Nachfolge sein sollte, gemäß 1. Johannes 4. Wer Angst hat und vor Strafe zittert, bei dem hat die Liebe Gottes ihr Ziel noch nicht erreicht. Also das sollte nicht der Antrieb sein. Deswegen halte ich es auch nicht für eine gute Evangelisationsmethode, wenn das nicht die dauerhafte Motivation unseres Christseins sein sollte, sollte es auch nicht der Anfang unseres Christseins sein.
Ja. Dankeschön. Ist die Hölle auf Zeit, Hashtag Fegefeuer, nicht eine bessere Lösung, dann hat Handeln Konsequenzen, aber trotzdem ist der freie Wille des Menschen nicht stärker als Gottes Liebe.
In der Tat. Aber ich habe da sie nicht zu entscheiden. Es gibt Christen, die glauben an das Fegefeuer, so als eine Art Zwischenläuterung. Ich bin ein befleckter Mensch und werde dann nochmal geläutert und dann komme ich in die Seligkeit. Allerdings gilt das auch nur für die Getauften, nicht für alle Menschen. Ich persönlich, das sage ich jetzt aber auch wieder nur, das sage ich als Voss, ihr könnt da andere Meinung sein. Ich persönlich glaube nicht, dass die Hölle ein ewiger Strafort ist, weil für mich, ich entscheide mich ja gegen Gott in dem Sinne. Und Gott ist das Leben. Gott ist der Gott des Lebens. Gott ist das Leben. Und wenn ich mich gegen Gott entscheide, bin ich an einem Ort, wo nicht das Leben ist. Deswegen glaube ich persönlich nicht daran, dass die Hölle ein ewiger Strafort ist, sondern ein nicht mehr Leben, ein etwas, wo Gott nicht ist oder wo, ja, wo das Leben nicht ist. So. Deswegen habe ich persönlich jetzt nicht das Problem, ob es da Feuer gibt oder Dunkelheit und so, weil das für mich symbolische Bilder sind.
Haben wir noch eine? Bringt es was für Nichtchristen zu beten?
Ja, selbstverständlich. Aber das, was hat das mit Hölle zu tun?
Das geht aus der Frage nicht hervor.
Wer immer das geschrieben hat, ich lade dich ein, ganz viel zu beten. Für andere Menschen, für dich selbst. Sei dankbar, bete Gott an und probier es einfach aus. Komm hinein in diese Beziehung und in dieses Mitleben mit Gott und so. Ja, natürlich hat das eine Bedeutung und ist total cool.
Unter Anbetracht unseres unglaublich beschränkten Verstandes als Menschen kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Entscheidung für oder gegen Gott einen Unterschied macht. Und hinzu kommt unsere Verstrickung in Sünde. Gott weiß doch auch, dass wir nichts wissen.
Ja, das ist eine tolle theologische Frage. Eine Minute reicht da leider nicht aus. Es gibt ja auch selbst in der Dogmatik Unterschiede zwischen den Christen. Also ein Lutheraner zum Beispiel würde sagen, ja, das stimmt, genau. Wir sind derart von Gott abgefallen, dass nichts mehr in uns drin ist, auch keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Deswegen gibt es so etwas wie einen freien Willen gar nicht im lutherischen Christentum. Während die katholischen Leute zum Beispiel sagen, nein, unser Abfall, unsere Sündhaftigkeit hat nicht den ganzen Menschen zerbrochen, sondern es gibt noch etwas Göttliches in uns und deswegen auch eine Möglichkeit, sich zu Gott hinzuwenden. Also da sehen wir schon, was wir heute gemacht haben, das war sehr von meiner Persönlichkeit gefärbt, von meiner Sicht der Dinge. Ihr könnt zu anderen Ergebnissen kommen, solange ihr in der Bibel forscht und nachdenkt und auch jemand anderen fragt noch und so. Und auch bei dieser Frage, ja, es gibt da Unterschiede in den christlichen Gemeinden. Und ja, in der Tat, das müssen wir dann aushalten. Wichtiger ist, glaube ich, dass Gott total cool ist.
Wie muss ich mir die Hölle denn vorstellen? Welche Bilder gibt die Bibel da?
Ja, schon so ein bisschen ungenau. Genau, also das Totenreich würde ich jetzt mal wegnehmen, weil es dieses Zwischenbild ist so. Ich würde aus dem Stegreif sagen, dass es zwei gibt, nämlich einmal das mit dem Feuer, der Feuerpfuhl, die Flammen und auf der anderen Seite sagt Jesus an zwei, drei Stellen, dass es ein Ort ist, wo Kälte ist, wo Zähne klappern ist, wo Dunkelheit ist. Deswegen glaube ich, auch da begegnen uns Bilder und nicht tatsächliche Ortsbeschreibungen.